Guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass wir da sind zu diesem Gottesdienst. Es ist ja immer ein Vorrecht, sonntags einen Gottesdienst feiern zu dürfen. Gell? Wenn ich an die Geschwister denke, die dieses Vorrecht nicht haben, dann bin ich schon froh, dass das so geht. Ja, ihr Lieben, am vergangenen Wochenende hatten wir ja unsere Gemeindefreizeit. Und das war wirklich toll. Also mir hat die richtig gut rundum gefallen und ich kann nur sagen, alle, die nicht mit konnten oder wollten, die haben echt etwas verpasst. Und das Wochenende stand unter dem Thema Einheit leben. Und dabei ging es um vieles und nicht nur für die Erwachsenen, sondern auch für die Kinder. Kleinen Moment, noch einschalten und jetzt geht's. Ja, das ist das Ergebnis von den Kindern, die haben ganz tolle Arbeit gemacht. Julia und Daniela hatten das dann auch mit den Kindern erarbeitet. Was das denn bedeutet, Einheit. Und ach, die Erwachsenen, die kamen nicht zu kurz. Der Michael und der Daniel haben Bibelarbeiten gemacht und dabei kam richtig Gutes bei raus. Zum Beispiel in unserem Heft, einige von euch haben das vielleicht noch, das ist so ein Skript gewesen für die Bibelarbeit am Samstag. Und da war dieses Schaubild dort drin. Da sieht man, um was es geht bei Einheit. Es geht um unsere Gemeinschaft, die Zeit, die wir miteinander verbringen, Dinge, die wir gemeinsam tun, wo wir uns gegenseitig helfen. Da geht es um unseren Umgang miteinander, von der Liebe, von der wir gerade gehört haben, was das eigentlich ist, geprägt ist von Geduld, von Vergebung, von Versöhnung, von Sanftmut und Demut, von Barmherzigkeit und Güte und davon, dass einer den anderen höher achte als sich selbst. Und natürlich im Zentrum ist unsere Einheit mit Christus. Und in diesem Skript hat uns der Michael noch ein paar Fragen mitgegeben zum Selbststudium. Und zwei Fragen davon habe ich für heute Morgen zugrunde gelegt. Wie können wir Einheit fördern? Wie können wir als FEG Worms Einheit fördern? Und was kann ich oder was kannst du tun, um zu der Einheit beizutragen. Und ja, also zuerst, wie können wir Einheit fördern? Wenn wir die Frage nach der Einheit einer Gemeinde stellen, können wir ja so grundsätzlich zwei Formen unterscheiden. Und für die, die schon länger hier in der FEG Worms sind, die können diese verschiedenen Dinge auch so über die Jahre nach hinten überblicken. Einheit besteht darin, dass alle einheitlich dem Pastor oder dem Gemeindeleiter folgen. Der Leiter hat eine Vision oder einen Traum von Gemeinde und er lädt die Gemeinde jetzt ein, mitzumachen. Und im Idealfall folgt natürlich auch die Gemeinde ihrem Leiter. Und so werden alle Bereiche, ich habe das mal hier in dem Schema dargestellt, alle Bereiche werden hier auf den Pastor, Gemeindeleiter oder wer auch immer da vorne steht, ausgerichtet. Das funktioniert ganz gut, aber es hat einige Nachteile. Ein Nachteil ist, wenn ein Pastor geht, dann geht oft auch die Vision. Und dann folgt wieder jeder so seinem eigenen Gutdünken, seinem eigenen Traum von Gemeinde. Oder Pastorenwechsel heißt dann auch unter Umständen Visionswechsel. Auch das haben wir bei uns in der Gemeinde hier in Worms erlebt. Ich kann mich erinnern, als ich so 18 war, hat man einen jungen Pastor hier gehabt, der seinen Schwerpunkt auf Jugendarbeit gelegt hat. Da hat die Jugendarbeit geboomt, da gingen Hunderte von Jugendlichen durch unsere Gemeinde. Und danach kam ein ganz lieber Pastor, der hat so Seelsorge und der innere Aufbau der Gemeinde auf dem Herzen gehabt. Und es war gut. Und danach hatten wir einen gehabt, der wollte Missionar werden und der war missionarisch. Und danach kam ein, der, ja, da hat die Gemeinde kräftig zu schlucken gehabt. Denn der hat die Gemeinde an den Rand der Existenz gebracht. Ein weiterer Nachteil ist, oh Moment, noch zurück, das war jetzt eins zu weit. Ein weiterer Nachteil ist, dass in so einem auf den Gemeindeleiter, Pastor oder wer auch immer hin ausgerichtete Gemeinde, es oft zu einer Engführung kommt. Es kommt oft zu einer Engführung, das heißt, der Gemeindeleiter wird sozusagen zu einem Flaschenhals. Der Reichtum und die Vielfalt der Gemeinde wird auf das Maß des Leiters oder der Leiter beschränkt oder reduziert. Und dabei gehen viele Fähigkeiten und Fertigkeiten, da gehen ganz viele Gaben und Begabungen, da gehen viel Kreativität und Engagement, die Gott in diese Gemeinde geschenkt hat, verloren. Ein Grund dafür ist sicherlich das Leitungsverständnis. Jemand wird zum Gemeindeleiter, zum Pastor berufen und jetzt heißt für viele ja, jetzt können sie oder jetzt kann ich endlich meinen Traum von Gemeinde verwirklichen. Alle folgen mir und alles, was ich tue, tue ich für die Gemeinde. Leider geht es allzu oft schief. Wie gesagt, wir in Moms haben das auch erlebt. Manches geht schief und dann am Ende, dann hört man so Sätze wie, ja, das habe ich doch alles nur für die Gemeinde gemacht. Habe mich so aufgeopfert, Zeit, Geld, alles in die Waagschale geworfen. Und dann kommt als Antwort, ja, richtig, du hast alles für die Gemeinde gemacht. Aber du hast es nicht mit der Gemeinde gemacht. Dieser gerade beschriebene Idealfall, dass alle dem Pastor so schön folgen, muss ich ehrlich sagen, habe ich noch nie erlebt. Und für mich sieht Gemeinde oft viel öfter so aus, wie ich hier auf diesem Diagramm dargestellt habe. Jeder von uns, der in der Gemeinde drin ist, der hat ja einen Traum von Gemeinde, der hat seine Ideen, wie Gemeinde aussehen soll und die er gern verwirklicht sehen will. Und jeder bringt natürlich auch seine Fähigkeiten und Fertigkeiten, seine Begabung mit in der Gemeinde und er will sie auch in der Gemeinde leben und einsetzen und folgt oft seinen eigenen Zielen, was er für sich als Priorität in seinem geistlichen Leben gesetzt hat oder die er erlebt hat bei anderen, wo er jetzt auch hinterher geht. Und oft ist es ja so, dass die grobe Richtung dann zwar von so einem Gemeindeleiter vorgegeben wird, aber dann gibt es immer noch diese Pfeile nach außen, wo jeder noch mal seiner eigenen Idee oder seinem eigenen Wunsch von Gemeinde folgt. Und das Ergebnis könnt ihr ja sehen, ne? Dadurch, dass eben so viele in unterschiedliche Richtungen gehen, wird viel, viel Kraft verloren gehen. Kraft, die eigentlich für den Auftrag der Gemeinde sein sollte, geht in ganz viele verschiedene Richtungen und manchmal sind diese Dinge sogar gegenläufig. Und dann kommt die Frage auf, warum sollen denn alle dem Leiter oder den Leitern folgen? Haben die mehr oder hat der mehr Heilige Geist als andere? Oder spricht der Heilige Geist nur zu Pastoren und zu Gemeindeleitern? Naja, da wären wir ja eigentlich schon wieder im Alten Testament. Haben alle Geschwister in der Gemeinde den Heiligen Geist? Und wieso begab dann dieser Heilige Geist jeden so unterschiedlich? Wie gehen wir mit so einem Dilemma um? Das ist so die Herausforderung für uns. Wie finden wir Einheit, die Jesus uns schenken will, trotz unserer Vielfalt und Unterschiedlichkeit? Ich möchte mal einen kurzen Blick mit euch zurück in die Geschichte unserer Gemeinde hier werfen. 2004 entschlossen wir uns, einen Gemeindeauftrag zu formulieren. Das war das Ergebnis von einigen Jahren Arbeit, die schon davor liefen. 2002 sind wir hier in diese Räume gegangen und da haben wir schon angefangen, daran zu arbeiten. Und 2004 haben wir gesagt, jetzt formulieren wir so einen Arbeitsauftrag. Und was war das Ziel? Dass jeder an diesem Auftrag mitarbeitet. Jeder soll seine Sicht mit in diesen Auftrag hineinbringen. All das, was ihm wichtig ist, was ihm der Herr, der Heilige Geist, aufs Herz gelegt hat. Alle sollten das mit einbringen können. Und klar, wir sind alle berufen von unserem Herrn Jesus Christus. Und er hat uns ja genau in dieser Formation zusammengestellt. Er kennt ja jeden Einzelnen mit seinen Begabungen, mit seinen Stärken, mit seinen Schwächen und er hat uns genau in dem Maße zusammengestellt, wie er das braucht, dass am Ende das richtige Ergebnis herauskommt. Das, was er sich wünscht, dass auch wir genau an dem Teil mitbauen, an seinem Reich, den er für uns vorgesehen hat. Dazu haben wir uns folgende Frage gestellt, wozu gibt es die FEG Worms? Wozu sind wir eigentlich hier? Und diese Frage wollten wir als ganze Gemeinde beantworten. nicht nur die Gemeindeleitung. Und dazu haben wir uns sehr viel Zeit genommen. Das begann im Januar 2004 und ging bis September 2004. Und da gab es in erster Linie ganz, ganz viel Gebet. Und immer wieder haben wir diese Frage Gott gestellt, wozu hast du uns hier, FEG Worms, hier in diese Stadt gestellt? Was ist unser Auftrag im Kontext mit all den vielen anderen Gemeinden? Und wir haben Gottesdienste gefeiert zu diesem Thema. Wir haben Gemeindeforen gehabt, in denen wir diskutiert haben. Und wir haben in unseren Hauskreisen hart gearbeitet. Bibelarbeiten haben wir gemacht. Das sind alles Bibelstellen, die wir uns angeguckt haben und die Frage gestellt haben, wozu hat Gott uns hier nach Worms als Gemeinde berufen? Wie stellt sich Gott unsere Gemeinde vor? Es war ein langer Prozess und am Ende dieses Prozesses wurde auch eine Aussage formuliert, ihr habt sie hier, die Aussage, die den Lebenszweck dieser Gemeinde, unseren Auftrag darstellt. Und in diesem Auftrag wird unsere Mission dargestellt. Unsere Berufung als Wormser FEG, zu der hat uns der Heilige Geist geführt. Mehr als 90% unserer Mitglieder haben an dieser Formulierung mitgearbeitet. Über ein halbes Jahr. Und es ist einfach toll gewesen, wie wir hier miteinander gearbeitet haben und wie wir zu einem gemeinsamen Verständnis gekommen sind. Im Gebet, im Bibelstudium, in vielen Gesprächen und manchmal heftigen Diskussionen. Und es ist gut zu wissen, wo wir als Gemeinde hinwollen und über dieses Ziel ein gemeinsames Verständnis haben. Und dieses gemeinsame Ringen um diese Formulierung und die Bereitschaft, diese Berufung zu leben, die hat unser Herr Jesus Christus genutzt, um uns Einheit zu schenken. Und es wird auch in Zukunft tun, da bin ich sicher. Dieser Auftrag ist also für uns, die Gemeinde, formuliert. Sie ist nicht für die Gäste und für Menschen außerhalb der Gemeinde formuliert, sondern er ist für uns formuliert. Dieser Auftrag, was da passiert ist, nämlich ist, dass er alles ausgerichtet hat auf diesen Auftrag. Vom letzten Mitarbeiter bis hin zum Pastor und der Gemeindeleitung ganz vorne. Und das war natürlich die Herausforderung. Die Herausforderung ist natürlich jetzt, wie kann man so einen Auftrag praktisch in der Gemeinde umsetzen und leben? Und es wird getan. Das galt für alle verschiedenen Bereiche, für alle, die mitgearbeitet haben. Ich habe mal zeitlang 2005, Entschuldigung, ich muss versuchen noch einen Schluck zu trinken. Ich habe 2005 mal kurzzeitig im Reinigungsteam gearbeitet. Und das war schon eine tolle Erfahrung, wenn man so bei der Toilette ist und die putzt. Und sich dann überlegt, okay, wie kann ich denn diesen Auftrag da beim Toilettenputzen umsetzen? Und wisst ihr, wenn ihr damals das Team, das damals hier geputzt hat, mal fragt, dann werden die euch das bestätigen. Die haben das alles hier in diesem Auftrag gemacht. Da gab es die Hauswirtschaft, das Putzteam, das war ausgerichtet auf dieses Team und deshalb wurde geputzt und da wurde richtig gut geputzt. Da sollte niemand sich ekeln, der auf die Toilette geht. Jeder, der hier reinkommt und immer zur Toilette muss, der soll sehen, wie sauber diese Toilette ist. Und er soll dadurch angeregt werden, auch wiederzukommen. Es wäre doch schlimm, wenn einer kommt. Ihr habt ja so Erfahrungen vielleicht schon gemacht, er geht in ein Restaurant rein und es ist alles ganz gut und dann geht er vielleicht mal auf die Toilette und okay, vielleicht kommen wir doch nicht wieder. Wenn wir uns überlegen, dass so vielleicht auch die Küche aussieht, naja gut. Versteht ihr? Alle haben ein Ziel gehabt und haben sich eingesetzt, um dieses Ziel zu erarbeiten und es gibt niemanden in dieser Gemeinde, der hier nicht hätte etwas leisten können. Der Vorteil bei diesem Auftrag ist, dass wir alle uns ein Stück weit verantwortlich gefühlt haben, weil wir alle diesen Auftrag formuliert haben. Und jeder hat ein Stück von sich in diesen Auftrag hineingegeben. Und so konnte am Ende die meisten, mehr als 90% unserer Mitglieder konnten sagen, jawohl, das ist unser Auftrag, das ist mein Auftrag. Okay, so viel zu der ersten Frage. Gehen wir zu der zweiten. Was kann ich, was kannst du zur Einheit der FEG Worms beitragen? Und jetzt kommen wir schon zu unserem eigentlichen Gemeindeauftrag, wie die Sarah schon gesagt hat, von Gottes Liebe motiviert. Wir wollen eins werden und unseren Auftrag ausführen, weil wir von Gottes Liebe motiviert sind. Stellt euch nur mal einen kurzen Augenblick vor, was wäre, wenn wir Christen nicht von Gottes Liebe motiviert wären. Wenn wir andere Motive hätten, um irgendwo oder irgendwas in unserer Gemeinde zu tun. Ja, man könnte zum Beispiel von anderen Dingen motiviert sein, motiviert, aber eben nicht von Gottes Liebe. Man könnte motiviert sein von der Liebe zu einem anderen Menschen. Nein, das kann ich mir gut vorstellen. Und wenn ich so zurückdenke in meinem Leben, gab es vieles, was ich getan habe, aus dem Grund einfach, weil ich jemanden ganz doll lieb gehabt habe. Ich kann mich erinnern, in der 5., 6. Klasse war ich in meine Englischlehrerin verliebt. Das waren die einzigen 2 Jahre meines Schullebens, in denen ich jetzt wo in Englisch hatte. Und ich habe auch vieles aus Liebe zu meiner Gemeindeleitung gemacht. Ich habe vieles aus Liebe zu meinem Pastor früher gemacht. Kann ich mir gut vorstellen. Oder vielleicht ist man auch motiviert durch die Liebe, die andere einem entgegenbringen. Weil ich geliebt werde, deshalb, oder das motiviert mich. Ja, das ist vorstellbar, dass man aus Dank und Respekt diesem Menschen eben entgegenbringen will und eben entsprechend handelt. Aber das sind ja in der Regel nur ganz wenige Menschen. Den stärksten Grund, den die Bibel nennt, oder so wie ich die Bibel verstehe, ist eigentlich der, dass wir motiviert werden von unserer eigenen Liebe zu uns selbst. Meine Theologie, mein Dogma, was ich für richtig halte, was mir der Heilige Geist gesagt hat. Die Liebe zu uns selbst, ich tue etwas für mein Ansehen, für meine Anerkennung, meine Wertschätzung. Ich tue etwas für meinen Traum von Gemeinde, den ich verwirklicht sehen möchte. Und manchmal, wenn es nicht so geht oder andere besser sind, kommt Eifersucht, Neid, Habsucht und ganz böse Gedanken manchmal. Und es ist alles ohne Liebe nichts, sagt der Paulus im Korintherbrief, haben wir gerade gelesen. Für mich ist der Beweggrund, die Liebe zu mir selbst, der stärkste Beweggrund neben meiner Liebe zu Gott. Viel zu oft entdecke ich das bei mir selbst, dass ich doch wieder von meiner Selbstliebe bestimmt werde und bewegt werde und motiviert werde, obwohl ich das gar nicht will. Wisst ihr, ich merke das immer daran, wenn ich etwas tue und dann ärgerlich und frustriert reagiere, weil es niemand wirklich registriert, was ich tue, oder ich keine Anerkennung bekomme, niemand mir ein Lob macht, manchmal überhaupt nicht merkt, was ich gemacht habe, weil mir die Wertschätzung, die ich mir eigentlich wünsche, nicht entgegengebracht wird. Oder wenn irgendwie mir jemand deutlich macht, dass ich eigentlich gar nicht so wichtig bin, dass das ohne mich genauso gut geht. Ich gebe alles und niemand merkt es. Und dann bekommt man vielleicht unter Umständen sogar noch Kritik. Man wird eifersüchtig auf die anderen, die da besser dran sind und besser abschneiden. Und wisst ihr, ich merke, dass ich in solchen Momenten sehr stark verletzt bin. Das tut richtig weh, wenn ich die erwartete Aufmerksamkeit und die Anerkennung eben nicht bekomme. Das kratzt gewaltig an meinem vielgeliebten Ego und es tut verdammt weh. Und versteht ihr, mein Ego zu treffen, das ist ja auch nicht schwer. Das ist ja wie eine riesige Scheunentor, ein riesiges Scheunentor, da kann man blind drauf werfen, trifft man immer. Aber ihr Lieben, ich möchte lernen, mich mehr und mehr von Gottes Liebe motivieren zu lassen. Eben nicht von der Liebe zu mir selbst. und damit unabhängig zu werden von der Anerkennung und Wertschätzung, der Ehrerbietung und Bewunderung, die mir andere Menschen geben können. Das ist es doch, was ich zur Einheit der FEG Worms hier beitragen kann. Das soll mein Beitrag für diese Gemeinde hier sein. Ich möchte Jesus ähnlicher werden. Ich möchte immer mehr mich von seiner Liebe begeistern lassen. Ich möchte lernen, mich selbst loszulassen. Ich möchte lernen, selbst loszuwerden und mich ganz von der Liebe Gottes motivieren lassen. So hat es der Johannes der Täufer ausgedrückt, können wir nachlesen, Johannes Evangelium Kapitel 3, Vers 30. Er, Jesus, muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Ich muss selbstlos werden, damit mein Herr und Meister groß wird. Mein zweiter Punkt, motiviert von Gottes Liebe. Was mich an Gott begeistert, ist, dass Gottes Liebe zunächst einmal ihn selbst motiviert hat. Gott selbst hat sich durch seine eigene Liebe zu uns motiviert. Lesen wir in Johannes 3, 16, jeder kennt den Vers. Was ist das für eine wunderbare Aussage, eine welche erfahrbare Aussage. Du bist von Gott geliebt. Und er hat Jesus geschickt, damit du seine Liebe ganz praktisch erfährst. Du gehst nicht verloren. Und dein Glaube, der schenkt dir jetzt schon das ewige Leben. Gottes Liebe zu dir ist voller Erbarmen und er guckt ständig rum und guckt, ob er nicht noch irgendwo einen Weg findet, um dir barmherzig zu sein. Es gibt so eine wunderschöne Geschichte in Lukas 7, können wir die nachlesen, ab Vers 37. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Da wandte sich Jesus zu ihm. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, bitte sprich. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da erließ er sie ihnen. Was meinst du? Welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir ein Wasser gegeben. Für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind dir vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus sieht eine Frau. Eine Frau, die von Gott maßlos geliebt ist. Und der Pharisäer Simon, was sieht der? Der sieht die Hure. Wie oft sehen wir genau wie der Gastgeber nur die Sünder, die vor uns stehen mit ihrem verfuschten Leben. Alle Fehler der anderen und was die uns angetan haben und wie die uns verletzt haben. Und Jesus, er sieht die Frau, den von Gott geliebten Menschen und Er lässt sich von Gottes Liebe bewegen und spricht der Frau Vergebung zu. Und er stellt sogar diese Frau noch als ein Beispiel hin, was es bedeutet, von Gottes Liebe motiviert zu werden. Und diese Frau war von Gottes Liebe motiviert und deshalb hat sie sich vor Jesus hingekniet, hat mit ihren Tränen seine Füße benetzt und mit ihren Haaren sie wieder trocken gemacht und sie hat immer und immer wieder die Füße Jesu geküsst und dann die Füße mit diesem kostbaren Salböl eingerieben. So groß war ihre Liebe zu diesem großartigen Gott, der ihr so barmherzig begegnet ist. Und Jesus, was macht er? Er genießt diese Liebe dieser Frau. Wie auch Gott selbst unsere Liebe zu ihm genießt. Und Jesus bescheinigt der Frau, ihre vielen Sünden wurden ihr vergeben. Und dann kann man das ein bisschen unterschiedlich übersetzen. Manche übersetzen dann, weil sie viel geliebt hat. Oder andere übersetzen, so wie hier, deshalb hat sie viel geliebt. Es gibt einen ganz tollen Satz, den uns der Petrus hinterlassen hatte im 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 8. Das Wichtigste aber ist, dass ihr einander beständig liebt. Wozu? Denn die Liebe bedeckt viele Sünden. Ich bin sicher, diese Frau hat von dieser erfahrenen Liebe in ihrem weiteren Leben nur so übergesprüht. Sie hat jedem erzählt, wie sehr Gott sie liebt und wie seine Liebe ihre Sünden zugedeckt hat und die Trennung zwischen ihr und Gott aufgehoben hat. Und eins bin ich mir auch sicher, diese Frau hat Menschen begonnen zu lieben in der Art und Weise, dass ihre Liebe auch die Fehler ihrer Mitmenschen zugedeckt hat. Versteht ihr? Die Liebe hebt die Trennung auf. Die Trennung zwischen uns und Gott. Die Trennung zwischen mir und dir. Und das ist die Voraussetzung für Einheit. Nur dort, wo diese Liebe herrscht, dort kann auch Einheit geschenkt werden durch den Heiligen Geist. Und ich finde es wieder toll in dieser Situation, die Männer dreschen am großen Tisch Theologie und die Frau, die sitzt am Fußende und sie liebt. Aber versteht ihr, Jesus möchte aus uns genau solche Menschen machen. Er möchte aus uns Menschen machen, die von seiner Liebe motiviert sind. Von Gottes Liebe haben wir diesen Auftrag formuliert. Unser Auftrag. Von Gottes Liebe motiviert haben wir den Wunsch und Streben nach Einheit. Warum? Weil es Gott ehrt und ein Zeugnis für unsere Nachbarn ist, dass Jesus der wahrhaftige Sohn Gottes ist. Von Gottes Liebe motiviert möchten wir Menschen in eine Beziehung, in eine lebendige Beziehung zu ihm begleiten. Von Gottes Liebe motiviert möchten wir fröhliche, echte, von Christus geprägte Gemeinschaft leben. Und wir wollen einander helfen, diesem großartigen Jesus ähnlicher zu werden. Mein dritter Punkt, motiviert von meiner Liebe zu Gott. Jesus genießt, was diese Sünderin tut. Er spürt die Liebe, die sie für ihn hat. Und genauso genießt Gott die Liebe, die wir ihm entgegenbringen. Deshalb hat Jesus auch geantwortet, als er gefragt wurde, was das größte Gebot ist. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Verstand und mit all deiner Kraft. Versteht ihr, Gott möchte doch nicht nur unser Schöpfer sein. Er möchte unser Vater sein. Er möchte auch von uns geliebt werden, denn das ist doch die Beziehung. In der Offenbarung wird das Bild von der Braut und dem Bräutigam gebraucht. Braut steht für die Gemeinde und Bräutigam steht halt für Jesus und für Gott. Und Jesus ist in seine Braut, die Gemeinde, verliebt und er freut sich auf sie und er möchte mit ihr zusammen sein für alle Ewigkeit. Und Gott liebt seine Gemeinde mit einer Leidenschaft, die mich immer wieder neu begeistert. Das gilt auch für uns hier in der FEG Worms. Obwohl wir nur so ein klitzekleiner Teil in der weltweiten Gemeinde Gottes sind. Und es ist auch nicht nur gerade mal so, wenn er Zeit hätte. Nein, das ist eine grundlegende Sache bei ihm. Gott liebt uns mit Leidenschaft. Und er geht bis ans Kreuz. Und er hätte ihn dort gar nicht festnageln müssen, der wäre von alleine dort geblieben. Warum? Weil er sich auf die zukünftige Braut, auf die zukünftige Gemeinschaft mit seiner Braut, mit seiner Gemeinde im Himmel schon gefreut hat. Wir sind Freunde Jesu, wird ja oft gesagt. Und damit sind wir auch Freunde Gottes. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Und das basiert doch auf Gegenseitigkeit. Ein Freund liebt einen Freund. Und es geht gegenseitig. Es beruht auf Gegenseitigkeit. Ein Vater liebt Sohn und Tochter und Tochter und Sohn, die lieben ihren Vater. Motiviert von Gottes Liebe wird immer dazu führen, dass ich beginne, diesen großartigen Gott, meinen Vater und Freund zu lieben, und zwar leidenschaftlich. Nicht, weil er alle meine Wünsche erfüllt und auch nicht, weil er mir so viel Gutes schenkt, sondern weil er ein großartiger Gott ist. Weil es wert ist, von mir geliebt zu werden. Weil er ist, wie er ist. Und ich möchte lernen, Gott zu lieben um seiner selbst willen. Das wollen wir doch auch. Ach, wir wollen doch um unser selbst willen geliebt werden. Genau das macht doch Jesus. Das macht doch Gott. Und deshalb wünsche ich mir Gott um seiner selbst willen zu lieben. Und nicht nur für das, was er mir halt schenkt. Und ihr Lieben, diese leidenschaftliche Liebe zu unserem Vater im Himmel, die kann uns motivieren, die bringt uns in Bewegung. Bist du von Gottes Liebe motiviert? Sag, was du brauchst und lass dir deine Motivation von Jesus gerade rücken. Lass dich neu begeistern von dieser großartigen und maßlosen Liebe Gottes. Ja, wir haben gerade beiden Fragen versucht zu beantworten. Wie können wir Einheit fördern? Indem wir unseren gemeinsamen Auftrag neu entdecken oder neu formulieren oder wie auch immer. Was wichtig ist, dass wir ein gemeinsames Verständnis dafür entwickeln und eins darüber werden, ihn auszuführen. Und was kann ich zur Einheit der FEG Worms beitragen? Nun ja, ich darf im Glauben wachsen und ich darf Jesus ähnlicher werden und mit meinen Geschwistern das tun, was sich Jesus von uns wünscht. Gott zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft und Leidenschaft. Ihr Lieben, an der Liebe, die wir zueinander haben, wir die Welt erkennen, dass wir seine Nachfolger sind. Und an der Einheit, die wir untereinander haben, wir die Welt erkennen, dass Jesus Christus der Herr aller Herren ist, der Sohn Gottes ist, unser Erlöser und Erretter und der wiederkommende Herr.